Ja, unglaublich, wie schnell diese unglaubliche Woche doch schon wieder vorbei ist. Wir haben viel erlebt in dieser Woche. Das waren nur ein paar kleine Eindrücke, die wir hier so gehört haben. Viel gehört, viel gesehen. Man kann die einzelnen Veranstaltungen jeden Abend nochmal nachhören auf der Mediathek von ProChrist. Das lohnt sich allemal, sich so nach und nach diese Abende nochmal anzuhören im Internet. Es gab interessante Interviews, die fand ich vor allem sehr faszinierend, mit interessanten Lebensberichten, beeindruckend. Jesse Erik, Michael hat schon davon erzählt vorhin, Jesse Erik, der eine streng muslimische Erziehung genossen hatte, in einer Koranschule nicht nur den Islam gelernt hat, sondern Hass gelernt hat, regelrecht Hass auf Christen und Juden, wobei er selbst nie Christen begegnet ist oder Juden, dann eben dieser eine bereits erzählte Christ im Studium, den er dann halb tot geprügelt hat und dabei sich noch richtig gut gefühlt hat. Und dann war was, das hat Michael noch nicht erzählt, sein Neffe wurde krank, lag im Koma und er besuchte ihn im Krankenhaus. Und dann kamen zwei Christen und wollten für diesen Neffen beten. Und er hat dann gesagt, ich habe gedacht, erstmal hat es mich genervt, dass die jetzt auch schon da ins Krankenhaus kommen und uns nicht in Ruhe lassen, aber so nach dem Motto, ja, macht mal und dann verschwindet wieder. So, und er hatte also diese beiden Christen für diesen Neffen im Koma beten lassen und die haben um Heilung gebetet, haben die Hände aufgelegt und der Neffe hat die Augen aufgeschlagen. Und das war demonstrativ die Macht Jesu, die ihn dann umgehauen hat und letztlich auch zum Glauben geführt hat. Ja, später ist er diesen Kommilitonen wieder begegnet, den er so misshandelt hatte. Für die Familie war er gestorben, hat er erzählt. Die haben ein Grab ausgehoben und haben ihn symbolisch beerdigt. Aber er hat gesagt, das Grab von Jesus ist leer, meins ist auch leer. Ich lebe. Ja, und heute ist er evangelischer Theologe und lädt ein zum Glauben, tritt aber auch ein für einen respektvollen Umgang von Christen und Muslimen. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall, dieses Interview mal nachzuhören. Oder auch Daniel Böcking fand ich auch sehr faszinierend. Stellvertretender Chefredakteur von Bild.de. Er lebte ein pralles Leben ohne Gott, erfolgreich. Und während Reportagen in Krisengebieten dieser Welt, Haiti zum Beispiel, ist er mit Christen zusammengekommen, die dort mit Hilfsorganisationen unterwegs waren und hat erlebt, wie diese Christen angesichts dieser Not gebetet und angepackt haben. Und das hat ihn fasziniert. Wie kann man in solcher Situation zu Gott beten, der so etwas zulässt? Und das hat ihn letztlich zum Glauben geführt. Diese Christen, die dort wirklich mit Hand anpacken und Gebet leidenschaftlich geholfen haben. Und er, finde ich, der hat das so erfrischend erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist, wie er mit Jesus lebt, wie er das seinen Kollegen vorlebt. So locker und so erfrischend. Also wer mal lernen möchte, wie ein zeitgemäßes Zeugnis ausschaut, der soll sich mal den Daniel Böcking anschauen, wie natürlich er über seinen Glauben spricht und das auch so vor Kollegen so authentisch macht. Ja, das waren für mich so die beiden beeindruckendsten Talkgäste. Gut, vielleicht gestern noch auch Arne Kopfermann, der den Tod seiner Tochter durch einen Verkehrsunfall verschuldet hat, wie er damit umgegangen ist. Das war auch nochmal sehr bewegend und eindrücklich. Gestern Abend dieses Interview. Ja, und natürlich dann die Predigten von Elke Werner und Steffen Kern. Jeder authentisch auf seine Art und Weise, unterschiedlich in ihrem Stil, haben sie doch liebevoll mit guten Argumenten und mit sehr persönlichen, anschaulichen Beispielen zu einem Leben mit Jesus eingeladen, jeden Abend. Thematisch ging es an diesen Abenden um das Glaubensbekenntnis. Wir gingen sozusagen Schritt für Schritt im Glaubensbekenntnis entlang von Gott, dem Vater, der mich liebt, Gott, dem Schöpfer, der mich will, Gott, der mich sucht, der durch Jesus Christus Mensch geworden ist und mich gesucht hat, Gott, der mich gerettet hat, indem er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, Gott, der mich beschenkt mit einem neuen Leben, Gott, der mich bewegt durch seinen Geist und Gott, der mich erwartet. Das war gestern das letzte Thema nach dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Unglaublich, diese Aussagen. Für die einen ist es wirklich unglaublich, dass sie sagen, das kann ich einfach nicht glauben. Andere sagen, ich will das nicht glauben, das ist mir nicht real, das passt nicht. Für andere ist es einfach unvorstellbar, unfassbar, unglaublich, dass sie es noch gar nicht annehmen können, nicht greifen können. Und für uns, die wir dran glauben, ist es auch unglaublich, weil wir sagen, eine unglaublich faszinierende Botschaft, die wir auch in ihrer Größe und Tiefe letztlich auch nicht erfassen können. Unglaublich ist ein Wort mit ganz vielen Bedeutungen. Ne? Großartig, unbeschreiblich, faszinierend, unermesslich, einfach unglaublich. Und heute möchte ich diese Themenreihe fortsetzen mit unglaublich, Gott feiert. Das ist so quasi jetzt der Schlusspunkt oder Anfangspunkt, wie man es immer auch mag, für die Zeit nach Burgchrist. Gott feiert. Gott feiert eigentlich schon die ganze Woche lang. Jesus hat einmal gesagt, wenn ein Sünder umkehrt, freut sich der Himmel. Also wenn ein Mensch, der von Gott getrennt war oder der sich im Laufe seines Lebens wieder von Gott entfernt hat, wenn dieser Mensch wieder umkehrt und zu Gott zurückkommt, dann freut sich der ganze Himmel, sagt Jesus. Und in der letzten Woche haben viele Menschen dieses Gebet mitgesprochen, was Steffen Kern und Elke Werner jeden Abend vorgesprochen haben. Dieses Gebet haben Menschen mitgesprochen, haben symbolisch dafür auch dann das Bändchen am Kreuz befestigt, auch bei uns hier. Manche haben es zum ersten Mal bei Jesus festgemacht, andere haben gesagt, ich möchte mein Leben wieder bei Jesus festmachen. Wir lassen diese Bändchen auch noch eine Weile hängen, weil ich denke, es ist gut so. Es ist auch immer wieder eine Gelegenheit und es sollen auch Bändchen da liegen bleiben, dass man auch in nächster Zeit, in den nächsten Tagen und Wochen auch selbst noch Bändchen daran befestigen kann. Wenn also jemand sagt, ich möchte das auch nochmal festmachen oder wieder festmachen oder ich möchte es zum ersten Mal festmachen als Zeichen, ich möchte mir dieses Leben. Das soll also immer wieder jetzt längere Zeit hier die Möglichkeit sein, das dort so symbolisch festzumachen. Ja, und wenn das passiert, wenn Menschen ihr Leben bei Jesus festmachen, dann freut sich der Himmel. Also für jedes Bändchen war im Himmel Riesenfreude. Und in Leipzig, da hingen ja ganz viele Bändchen an dem Kreuz und in den anderen 500 Orten, wo Christ gefeiert wurde. Gott feiert, weil Menschen festgemacht haben bei ihm. Wie feiert Gott aber, wenn wir uns das so vorstellen? Ja, wenn wir sagen, Gott feiert, wie macht das Gott? Wie schaut das aus, wenn Gott feiert? Elke Werner hat diese Woche was sehr Interessantes gesagt im Blick auf Gott, weil sie sagt, Gott ist ganz anders. Gott können wir uns nicht vorstellen. Und wenn wir sagen, wenn wir uns Gott vorstellen können oder wenn wir meinen, wir könnten Gott beschreiben, dann ist das nicht Gott, sondern ein Produkt unserer Fantasie, weil Gott einfach zu groß ist, als dass wir ihn beschreiben könnten. Wir können Gott nicht beschreiben. Sonst wäre er, wenn ich ihn beschreiben kann, dann wäre er nicht mehr Gott. Gott ist also ganz anders, unvorstellbar anders. Und damit wir ihn doch ein bisschen verstehen, hat Jesus uns Geschichten erzählt, Gleichnisse, damit er uns gesagt hat, so ist Gott. Weil Jesus Gott ist und Gottes Sohn ist, konnte er uns sagen, wie Gott ist. Und er hat also Geschichten erzählt, um uns anhand von Geschichten, die unsere Erfahrungswelt berühren, anhand dieser Geschichten erklärt, wie Gott wirklich ist. Gleichnisse. Ein Vergleich, das heißt, Gott ist wie oder das Reich Gottes ist wie. Damals waren das Geschichten aus der Lebenswelt von orientalen Menschen, aber vieles kann man auch aus unserer eigenen Lebenswelt oder in unsere eigene Lebenswelt übertragen, das kennen wir auch. Es sind grundlegende Lebenserfahrungen, die dort in diesen Gleichnissen angesprochen werden. Das heißt, es geht da in der Bibel in diesen Gleichnissen nicht um Sachinformationen, sondern da geht es um elementare Lebenserfahrungen, um Sehnsucht, um Sorge, um Liebe, um Angst, um Geld, um Handel, um wirtschaftliches Denken, um Zorn, um Erbarmen, um Treue und Freude, nur mal einige zu nennen. Also die ganze Palette von menschlichen Empfindungen und Erfahrungen werden in Gleichnissen angesprochen. Und immer mit dieser Intention, so ist Gott. Gott ist also kein gefühlskalter Gott, der irgendwo fern im Universum existiert, sondern Gott offenbart uns sein Wesen durch diese Gleichnisse, seine Art, seine Gefühle, so wie er ist. Und Lukas hat im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, drei sehr schöne Gleichnisse von Jesus überliefert. Und diese drei Gleichnisse möchte ich mal so anschauen unter einem Aspekt, nämlich Gott feiert. Im ersten Gleichnis fragt Jesus, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Jesus stellt hier seinen Zuhörern eine Frage. Welcher Mensch macht sowas? Und jetzt nehmen wir mal diese Frage nicht einfach als rhetorische Frage, sondern versuchen mal diese Frage für uns selbst zu beantworten. Jeder für sich, beantworte mal diese Frage für dich. Welcher Mensch tut sowas? Was ist das für ein Mensch? Welcher Mensch lässt 99 Schafe zurück und geht dem einen verlorenen Schaf nach? Der sucht und sucht, bis er es endlich findet. Er gibt nicht auf. Was ist das für ein Mensch? Überleg mal. Was ist das für ein Mensch, der sein Tier sucht so lange, bis er es endlich gefunden hat? Was ist das für ein Mensch, der Steckbriefe von seiner Katze im Dorf an die Bäume hängt, der Bilder von seiner Katze in Facebook postet und die Facebook-Gemeinschaft bittet, nach dieser Katze zu schauen? Was ist das für ein Mensch? Überleg mal, wer sowas macht. Habt ihr eine Antwort? Was ist das für ein Mensch? Wie würdet ihr diesen Menschen beschreiben? Nennt es einfach mal. Ein liebevoller Mensch. Er hat Hoffnung. Ein sehnsuchtsvoller Mensch, ein hilfsbereiter Mensch. Ein fürsorglicher Mensch. Ja. Ein verantwortungsvoller Mensch, ein Mensch, der Sehnsucht hat nach seinem Tier. So ist Gott. Ein Mensch, der Sehnsucht hat. So ist Gott. Und jetzt bekommt dieses Gleichnis einen merkwürdigen Ausgang. Zunächst läuft alles normal. Er findet das Schaf, er legt es auf die Schulter, er trägt es nach Hause und freut sich. Und jetzt wird es krass. Jetzt wieder diese Frage, wer macht sowas? Er kommt nach Hause und jetzt ruft er seine Freunde und seine Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Was ist das für ein Mensch, der sowas macht? Der jetzt seine Freunde und Nachbarn zusammentrommelt. Das heißt, er ruft sie zu sich, steht dort. Ne? Also der geht nicht durch dieses Dorf und erzählt denen und sagt, kommt alle zu mir nach Hause. Er lädt sie ein zu sich nach Hause. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann die Freunde und Nachbarn mal schnell gekommen sind und er gesagt hat, da steht's, schaut mal, ich habe es wieder gefunden. Schaut her. Nee, die Geschichte spielt im Orient. Also da gab es mindestens mal einen Tee. Wenn die schon mal gekommen sind, dann wurde mal ein Tee gemacht. Und dann haben sich zusammen hingesetzt und haben getrunken. Und dann gab es vielleicht auch noch was zu essen. Gastfreundschaft ist im Orient ein hoher Wert. Das heißt, die kamen nicht mal schnell vorbei, um das Schäfchen anzuschauen, sondern die haben sich Zeit genommen. Die haben zusammen gegessen und getrunken, haben sich unterhalten. Und er hat gesagt, warum sie kommen sollen. Warum sollten die Menschen kommen? Nicht um das Schaf anzuschauen, sondern freut euch mit mir. Ich möchte, dass ihr kommt und euch mit mir freut. Die Freunde und Nachbarn sollen sich mit ihm freuen. Er wollte sich nicht alleine freuen. Und wie freut man sich gemeinsam? Indem man zusammen isst und trinkt und feiert. Deswegen steht auch hier noch was rum. Jesus beschreibt hier, wie Gott ist. Was ist das für ein Mensch? So ist Gott. Gott möchte, dass wir uns mit ihm freuen, wenn ein verlorener Mensch gefunden wird. Und das ist eine wesentliche Intention dieser drei Gleichnisse. Freut euch mit mir. Das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Gleichnisse durch. Freut euch mit mir. Denn, so sagt Jesus, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Wenn ein Sünder umkehrt, freut sich der Himmel. Gott ruft den Himmel zusammen, so wie dieser Mann seine Freunde und Nachbarn zusammengerufen hat und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein Kind, den Jörn. Das war damals 2009 so. Freut euch mit mir, ein Sünder, der Einzelne. Ich habe den Jörn wiedergefunden, hat Gott damals gesagt. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, wo du das gemacht hast, als du dein Bändchen da vorne hingemacht hast. Hat Gott gesagt, freut euch mit mir, der oder die ist wieder gefunden worden. Gott macht das immer namentlich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Nicht, da wird nicht eine Masse eingeladen, sondern jeder ganz persönlich. Du gehörst zu mir. Und wenn ein Sünder umkehrt, dann dreht sich im Himmel nicht auf einer Anzeigetafel eine Zahl weiter. Da ist nicht so ein großes Display mit zwölfstelliger Zahl. Und immer wenn einer umkehrt, zack, geht eine Zahl weiter. Nein, Gott ruft den Himmel zusammen und sagt, jetzt ist der so und so heimgekommen. Sünder sind umgekehrt. Sünder, das sind nicht Leute, die irgendwann mal zu viel gegessen haben gelegentlich oder auch mal die Geschwindigkeit überschreiten oder sonst irgendwelche bösen Dinge tun, sondern mit Sünder meint Jesus einen Typ Mensch. Menschen, die auf dem falschen Weg sind, das sind Sünder. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie die jetzt leben, ob die moralisch gut oder schlecht leben, ist völlig egal, sondern Sünder sind Menschen, die einfach auf dem falschen Weg sind. Sünde heißt Zielverfehlung im Griechischen. Das heißt, sie sind auf dem falschen Weg unterwegs. Es geht um die Richtung weg von Gott, die auf einem Weg sind, an dessen Ende nichts ist. Das sind Sünder. Und Gott möchte, dass Menschen nicht am Ende im Nichts ankommen, sondern dass sie bei ihm ankommen. Und deshalb sucht er sie, dass sie umkehren und zu ihm gehören. Mit einem zweiten Gleichnis macht Jesus das nochmal deutlich. Wieder die Frage, Und ich lade euch ein, diese Frage wieder für euch zu beantworten. Was ist das für eine Frau? Jetzt geht es um eine Frau. Was ist das für eine Frau, die 10 Drachmen hat? Das sind etwa 2000 Euro. Zünde die nicht, wenn sie eine Drachme verliert, also 200 Euro. Zünde die nicht eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, wie sie es findet. Was ist das für eine Frau? Jetzt mal die Frauen unter euch vor allem. Die Dicken da vielleicht eher noch so mit. Was ist für eine Frau, die alles stehen und liegen lässt, die ihr Haus umkrempelt wegen 200 Euro? Was ist das für eine Frau? Ihr Frauen. Was? Eine arme Frau. Du willst auch für 200 Euro machen. Genau. Wertschätzend. Genau, die schätzt das wert. Es ist hier was wert, diese 200 Euro. Die sagt, naja, ich habe genug. Ja, immerhin 10% von ihrem Vermögen, was sie hat. Es ist eine Frau, der 200 Euro sehr viel wert sind. Ja. Und wiederum, so ist Gott. Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen. Sie ruft die Freundin an und sagt, stellt euch vor, ich habe die 200 Euro wieder gefunden, die ich verloren habe. Was ist das für eine Frau, jetzt wieder, nachdem sie das Geld gefunden hat, ans Telefon geht und ihre Freundinnen alle anruft, in die Nachbarschaft rumgeht und sagt, kommt alle her zu mir nach Hause, ich habe meine 200 Euro wiedergefunden. Jetzt kommen die Frauen zu ihr. Was machen dann Frauen, wenn sie zusammenkommen? Was machen die dann zusammen? Kaffee trinken, genau. Die feiern zusammen bei einer Tasse Kaffee und haben sich ganz viel zu erzählen. Ja. So ist Gott. Jesus erzählt uns ja hier, wie Gott ist in diesem Gleichnis. Er lädt uns ein und sagt, freut euch mit mir, ich habe was ganz Wertvolles gefunden, wiedergefunden. Ein Sünder, der ist unheimlich wertvoll. Und da muss der ganze Himmel mitfeiern. Und Jesus sagt wieder, so ist Freude vor den Engeln Gottes, wenn über einen Sünder der Buße tut. Unglaublich, Gott feiert. Nicht alleine, der ganze Himmel feiert mit den einen Sünder, der umgekehrt ist, weil er oder weil sie so wertvoll sind. Im dritten Gleichnis gibt es jetzt eine enorme Steigerung. Jetzt ist es nicht mehr ein Tier oder ein Geldbetrag, jetzt ist es das eigene Kind. Jesus macht es spannend, er steigert die Dramatik. Und jetzt bitte ich euch auch mal mitzufühlen. Wie fühlt sich das an, wenn das eigene Kind im Kaufhaus plötzlich weg ist? Ihr geht einkaufen, hast das Kind an der Hand, tut plötzlich es weg. Wo ist das Kind? Oder wenn du mit deinem Kind auf dem Spielplatz bist und du schaust einen Augenblick nicht hin und das Kind ist weg. Wie fühlt sich das an? Oder ihr Eltern, die ihr schon älter seid, wie ist das, wenn sich das Kind absichtlich von dir trennt, wenn es sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich gehe weg. Und du weißt genau, der Weg, den dieses Kind jetzt einschlägt, das ist kein guter Weg. Wie fühlt sich das an, wenn du dein Kind ziehen lassen musst? Wenn dein Kind einen Weg geht, wo du weißt, das ist nicht gut. Dieser Weg, wenn es auf diesem Weg bleibt, wird das Kind kaputt machen. Wie geht es einem Vater oder einer Mutter, die ständig, das kann man nicht ausblenden, im Gedanken beim Kind ist, mit Schmerzen und denkt, was macht er jetzt wohl gerade? Mit welchen Leuten ist er jetzt zusammen? Was tut sie jetzt? In welcher Gesellschaft hält sie sich auf? Was macht sie jetzt wohl durch? Wie geht es Eltern, die sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen ihres Kindes warten und schon lange nichts mehr gehört haben? Lasst das mal an euch dran, diese Gefühle. Jesus zeigt uns mit diesem Gleichnis das Vaterherz Gottes und sagt, so fühlt Gott. Dieses Gleichnis will unser Herz berühren. Es will uns nicht schlauer machen über Gott, nicht einfach Informationen vermitteln, sondern dieses Gleichnis spricht uns bei unseren Empfindungen ab, weil wir auch Eltern sind, Väter und Mütter, weil wir das kennen. Und deswegen hat er dieses Gleichnis erzählt, damit die gleichen Empfindungen bei uns anklingen und wir spüren, hey, das kenne ich auch. Und so ist Gott, das gleiche Gefühl. Wir sollen wissen, wir sollen nicht nur wissen, wir sollen fühlen, wie sehr Gott uns vermisst. Und in Klammer, das nennt man meditatives Bibellesen. Wenn ich nicht nur sachlich dieses Gleichnis durchlese und die Dinge als Information zur Kenntnis nehme, sondern wenn ich mir diese Aussagen anschaue und frage, wo berührt mich das? Woher kenne ich das auch? Das ist meditatives Bibellesen. Da geht es eben nicht mehr nur um Sachinformationen, sondern dass etwas in mir anklingt und ich mitfühle und spüre, ja, das kenne ich auch. Und dann komme ich Gott sehr, sehr viel näher als nur intellektuell, sondern dann komme ich ihm auch mit meinem Gefühl viel näher. So geht eigentlich meditatives Bibellesen, dass wir diese Dinge mitfühlen, dass wir mitspüren, wie schmerzhaft es ist für Gott, wenn er sieht, wie wir auf einem falschen Weg sind, auf dem Weg ins Verderben. Gott will, dass wir mitfühlen, dass wir spüren, wie es Gott das Herz zerreißt beim Gedanken an verlorene Menschen. Lasst dieses Gleichnis emotional an euch heran und fühlt mit dem Vater, wenn der Sohn geht. Fühlt mit dem Vater, wenn er sehnsüchtig wartet auf das Kind. Wenn es dem Vater fast das Herz zerreißt bei dem Gedanken an den Sohn, der jetzt irgendwo bei den Schweinen sitzt und fast zugrunde geht. Und dann fühlt mit dem Vater mit, wenn er den Sohn plötzlich kommen sieht. Fühlt das dann mit dem Vater. Was für eine emotionale Dramatik. Als er noch fern war, sagt Jesus, sah ihn der Vater und wurde innerlich bewegt. Da geht es um Emotionen. Er lief hin, fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Tut ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Gott feiert. Unglaublich. Achtet mal in diesem Gleichnis besonders auf die Freude und auf das Feiern. Zweimal erzählt Jesus, dass sie fröhlich waren. Der Vater sagt, lasst uns essen und fröhlich sein. Und dann heißt es, und dann fingen sie an, fröhlich zu sein. Vom Aufhören wird nichts mehr gesagt. Sie fingen an, fröhlich zu sein. So feiert Gott. Gott feiert, weil er sich freut, dass der Sohn zurückgekommen ist. Und er möchte, dass wir uns mitfreuen und mitfeiern. Diese drei Gleichnisse sind eine Einladung zum Mitfeiern, zum Mitfreuen. Gott kommt zu uns wie der Hirte, seine Nachbarn und Freunde einlädt und sagt, kommt her zu mir, ich habe das Schaf wieder gefunden. Gott kommt zu uns wie diese Frau mit den 200 Euro und sagt, kommt, ich habe meine 200 Euro wieder gefunden. Ich habe einen wertvollen Menschen wieder gefunden. Und Gott lädt uns ein wie der Vater im Himmel und sagt, kommt, lasst uns essen und fröhlich sein. Und wir wollen jetzt anfangen, fröhlich zu sein und nicht mehr aufhören. Wie kann das ausschauen? Essen und fröhlich sein. So wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat das zeichenhaft vorgelebt während seiner Zeit, als er hier auf der Erde gelebt hat. Er hat mit Menschen gegessen und getrunken. Er hat mit dem Zachäus gefeiert. Und da war die Bude voll mit anderen Sündern und Zöllnern. Er hat mit den Levi gefeiert, mit der Maria Magdalena. Und mit all den anderen Sünderinnen und Sündern hat er zusammen gegessen und gefeiert. Und so dürfen auch wir feiern, wenn Sünder zu Jesus umkehren, dass wir zusammen das feiern. Wenn Menschen ihr Leben bei Jesus festgemacht haben, wenn Menschen dieses Gebet mitgesprochen haben, wenn Menschen ihr Leben zeichenhaft festgemacht haben bei Jesus. Deswegen gibt es hier auch noch so ein bisschen andeutungsweise Zeltas, ne? Kein Sekt und ein bisschen Knabbereien, aber es ist ja symbolisch eher nur. Am kommenden Mittwoch, wenn wir uns dann treffen mit, bisher sind es 8 Interessierte, die sich für diesen Glaubenskurs interessieren, wenn wir uns dann mit ihnen treffen, dann wollen wir auch zusammen essen und feiern erstmal vor Christ. Und dann wollen wir uns über den Kurs austauschen, wie es weitergeht. Aber zunächst wollen wir einfach mal was zusammen essen und feiern, weil das so sein muss. Lasst uns feiern, wenn Menschen zu Jesus umkehren. Und da kann es auch was zu essen und zu trinken geben. So feiert Gott nicht nur innerlich, sondern wirklich ganz praktisch. Und er sagt, lasst uns essen und trinken und fröhlich sein. Und so wird es auch am Ende der Zeit sein, heißt es auch. Sie fingen an, fröhlich zu sein, von Aufhören steht nichts mehr da. So wird es sein, ganz am Ende, wenn Gott feiert mit uns. Und da hat er dafür eine Hochzeit organisiert. Und das kann man sich vielleicht so vorstellen, nur vorstellungsweise. Gott bereitet für uns eine Hochzeit vor, ein Fest, was nie mehr aufhört. Und er ist dabei, das vorzubereiten und er wartet uns. Und er freut sich auf uns. Unglaublich. Gott will mit uns feiern, eine Ewigkeit lang feiern. Eine Ewigkeit lang in so einem Ambiente noch viel, viel schöner zu feiern. Letzte Woche hatten wir eine Gebetszeit für diese unglaubliche Woche gemacht im Gottesdienst und haben zusammen in kleinen Gruppen dafür gebetet. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir wieder beten, dass wir Gott jetzt danken. Damals haben wir gebittet, dass Menschen ihr Leben bei Jesus festmachen, und lasst uns jetzt Gott Danke sagen. Mit dem Blick auf das Kreuz, jetzt im Plenum, nicht mehr in kleinen Gruppen, stellt euch auf, schaut auf dieses Kreuz, auf diese Bändchen, und jetzt machen wir wirklich eine Lob- und Anbetungszeit und Dankzeit, dass wir laut, wer mag, laut beten, die anderen können im Herzen mitbeten, gemeinsam jetzt danken für das, was Gott getan hat, in Leipzig, bei uns und in anderen 500 Orten und im Fernsehen und im Internet, überall da, wo Menschen das zusammen gesehen hat. Ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam hier beten, Gott danken und loben. Steht dazu auf, richtet euch auf das Kreuz, auf diese Bändchen, sagt Gott laut Danke, betet ihn an, lobt ihn. Ich mache dann von hier vorne das Amen und den Abschluss.